Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der mediale Kotau. Immer weniger Stimmen ohne Propagandazweck. Was ist geworden aus dem journalistischen Auftrag, Wirkungen und Ursachen zu verifizieren? Und machen Propaganda und Gesinnungszwang immer bloß die anderen? Es gibt, auch ohne Zwang, immer weniger Kolleginnen und Kollegen, die sich bei ihrer Ukraine-Kommentierung an verifizierbare Ursachen halten und offenbar immer mehr, die nur noch Wirkungen für berichtenswert halten. Nicht Putins Invasion, sondern die Reaktion darauf bringt eine Zeitenwende, einen Paradigmenwechsel in die falsche Richtung, schrieb Taz-Kolumnistin Charlotte Wiedemann. Und weiter: Als Folge des Krieges sitzen nun Zivilität und Antimilitarismus auf der Anklagebank. Ich finde nach wie vor, dass bei der Auflösung des Warschauer Paktes die Chance vertan wurde, gleichfalls die NATO aufzulösen. In Alternativen zu denken, nach vorne ebenso wie rückblickend, passt nicht in den Sound der neuen Wehrhaftigkeit. Dazu das Windgebläse des medialen Überbietungswettbewerbes. Wo ist noch eine heilige Kuh aus Vorkriegszeiten, die wir schlachten können? Eine EU-Atommacht läge auf der Hand, lese ich. Charlotte Wiedemann ist standhaft geblieben. Dagegen ist einer wie Dennis Yücel schon umgefallen. In einer TV-Schalte nannte er es kürzlich einen Fehler, die Ukraine 2014 nicht in die NATO aufgenommen zu haben. Und der Frankfurter Publizist Klaus-Philipp Mertens empfiehlt allen Ernstes, der zivile und gewaltfreie Gegenangriff müsse in Russland stattfinden. Aus seinen eigenen Erfahrungen während der deutschen Friedensbewegung schreibt er vom Überlisten, vor allem von der chinesischen Kampftechnik der Strategeme, die uns über den Umweg der Mao-Bibel bekannt wurde. Eines der 36 Hauptstrategeme lautet, den Gegner durch Gefangennahme des Anführers unschädlich machen. Ein anderes, hinter dem Lächeln den Dolch verbergen. Oder auf das Gras schlagen, um die Schlange aufzuscheuchen. Jedes davon wird nicht leicht umzusetzen sein, so Mertens weiter. Aber in Kombination mit schärfsten wirtschaftlichen Sanktionen, internationaler Isolierung und einer flexiblen, auch Provokationen einschließenden flexiblen Demonstrationstaktik in Moskau und anderen Städten Russlands erscheint diese Strategie als realistisch und erfolgversprechend. Wohlgemerkt, die Rede ist von städtischen Russen, die sich endlich mal in zivilem Ungehorsam üben sollen, nicht von jenen Deutschen, die sich gerade überall drängeln, Hilfsgüter für Ukrainer zu mobilisieren. Welcher Deutsche würde sich angesichts medialer Mobilmachung gegen Moskau noch auf die Straße trauen, um zivilen Widerstand zu leisten gegen die Berliner Regierungsentscheidung, gewaltige Summen für die Bundeswehr zu mobilisieren? Ein Aufrüstungsvorhaben, das parlamentarische Entscheidungsgewalt über Jahre außer Kraft setzt? Bei Charlotte Wiedemann ist zu lesen: Die Verehrung des Militärischen geht einher mit dem Herbeireden einer neuen bipolaren Weltordnung. Sie ist proamerikanisch, antirussisch, antichinesisch und alle übrigen Erdbewohner sollen sich irgendwo hinten einreihen. Hilfe tut Not, nicht Waffen. Noch einer der wenigen Publizisten, die sich den Schneid nicht haben abkaufen lassen. Jakob Augstein fasst in seinem Freitag-Leitartikel zusammen, was vor einer Woche geschah, nachdem Bundeskanzler Scholz angekündigt hatte, den Wehretat mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auszustatten. Was taten die Abgeordneten? Sie erhoben sich von ihren Stühlen und klatschten lange Beifall. Ja, die Worte des Kanzlers gingen im Applaus unter. Es war gespenstisch. Die deutschen Parlamentarier feierten die größte Aufrüstung, die es in der deutschen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg je gegeben hat. Schweigen und stiller Ernst wären angebracht gewesen. Stattdessen war es, als habe der Bundestag an diesem Tag im Februar sein Augusterlebnis. Die Abgeordneten bewilligten im Reichstagsgebäude die 100 Milliarden so, wie ihre Vorgänger im Sommer 1914 die Kriegskredite bewilligt hatten, begeistert und mit gutem Gewissen.